ARD Sounds.
Europa will und muss unabhängiger werden. Bei Energie, bei der Verteidigung und von Elon Musk und seinen SpaceX-Raketen und Satelliten, die eine super wichtige Rolle dabei spielen, dass wir auch in entlegenen Gebieten ins Internet kommen, das Wetter beobachten oder mit dem Auto navigieren können. Das will Europa auch aus eigener Kraft können und ein paar Firmen haben auch richtig was im Köcher. Zum Beispiel das Münchner Startup ISA Aerospace, das vom norwegischen Andøya aus eine Trägerrakete namens Spektrum, bepackt mit Satelliten, in den Orbit schießen will. Und obwohl Weltraum immer irgendwie, weit weg klingt, ist es ein Riesenwirtschaftsfaktor. Und in dieser Folge 10 Minuten Weltraumwirtschaft erklären wir euch, wieso. Und wir blicken genauer auf europäische Projekte wie Spektrum, klären, welche Rolle Europa in dem globalen Wettstreit überhaupt spielen kann und wieso der Weltraum wichtig ist. Und wie lange so ein Flug bis zur Explosion dauern muss, um nicht als komplettes Desaster, sondern sogar als Erfolg zu gelten, das erfahrt ihr heute exklusiv von meinem Kollegen Markus Plettendorf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 10 Minuten Wirtschaft, wie jeden Werktag neu auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, werbefrei, aber nur bei ARD Sounds. Mein Name ist Astrid Kühn und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und raketenfrüh aufgestanden ist heute mein Kollege Markus Plettendorf, damit er jetzt nämlich hier im Podcast für uns sein kann. Moin Markus.
Ja, inzwischen schon wieder mit Treibstoffmangel. Hallo Astrid.
Gib nochmal alles. Du, es gab ja schon mal, Markus, eine Spektrumrakete von ISA Aerospace, die allerdings hat einen kleinen Fehlstart hingelegt. Wie hoch ist denn jetzt der Druck, dass es dieses Mal halt besser klappt?
Ich fange mal anders an. Also für uns sah das aus wie ein Fehlstart. Die Eigner und Gründer der Firma haben das ein bisschen anders gesehen, aber dazu gleich noch mal ein bisschen. Also der Druck, dass es klappt, der ist natürlich schon hoch. Es gibt einfach hohe Erwartungen daran. Der erste Raketenstart, ja, die Rakete ist immerhin gestartet, hat abgehoben,
wow.
War 30 Sekunden in der Luft, ist dann aber abgestürzt, in einem Feuerball geendet. Hat auch schon einen zweiten Startversuch gegeben im Januar, der wurde dann aber vorher abgebrochen, bevor es zum Start kam, weil wohl irgendein Ventil gehangen hat und nicht richtig funktionierte. Und warum die Gründer damals diesen 30-Sekunden-Flug als durchaus Erfolg verkauft haben und nicht als Fehlstart, ist wohl die Tatsache, dass du bei einer Rakete, das ist eine sehr komplexe Technologie mit sehr, 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 sehr vielen Teilen, die zusammenspielen müssen.
Und Rocket Science.
Genau, Rocket Science. Und du kannst wohl nicht alles simulieren, sondern manchmal hilft,
mal fliegen,
manchmal hilft auch Testen. Und das Ding steckt voll mit Sensoren und Messdatenfühlern und allem Möglichen. Und die haben gesagt, also selbst ein 30-Sekunden-Flug, der hat ganz viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Und darum geht man jetzt davon aus, heute soll's Orbit erreicht werden. Dann gibt's auch ganz viele Dinge, die schiefgehen können. Trennung der verschiedenen Raketenstufen, Aussetzen von Satelliten. Also da kann noch eine ganze Menge passieren. Aber es soll deutlich weitergehen. Und vielleicht mal so zur Einordnung und Erinnerung, eins der ganz großen Raumfahrtunternehmen heute, SpaceX von Elon Musk, die haben auch erstmal 3 Fehlstarts hingelegt, bevor die 4. Rakete dann geflogen ist.
Ja, wir in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit sind da auch immer ein bisschen kritischer als die Amis, ne?
Das ja, so ausprobieren und durch Fehler lernen, das ist so nicht unsere Generaltugend.
Das ist nicht so die Kultur, da hast du wohl recht. Eine nachträgliche Anmerkung. Kurz nach unserer Aufzeichnung hat ISA Aerospace bekannt gegeben, dass der Start auf Mittwoch verschoben wird, weil es vor Ort in Andøya zu windig ist. Es wird also erst im 4. Versuch womöglich klappen. Alles, was Markus sonst sagt, bleibt aber weiterhin gültig. Diese Spektrumrakete jetzt, ne, die kann ja kleine und mittlere Satelliten ins All bringen. Allerdings kriegt die auch deutlich weniger mit als zum Beispiel Musks Falcon-Rakete oder auch die stärkste europäische Trägerrakete, die heißt ja Ariane. Wieso wird dem Projekt von ISA Aerospace trotzdem so viel Bedeutung beigemessen?
Ja, weil so wahnsinnig viele Satelliten inzwischen ins All geschossen werden und das werden immer mehr. Also allein im vergangenen Jahr hat es schätzungsweise mehr als 2000 Satelliten gegeben, die ins All geschossen wurden. 180 US-Raketen sind gestartet, die den Erdorbit erreicht haben. 90 aus China, 17 aus Russland. Europa 7-8 Rakete. Also man sieht, wir haben da ganz schön Nachholbedarf.
Richtiger Wettlauf, ne?
Total. Bei diesem Wettlauf sind natürlich auch erstmal kleinere Raketen, diese sogenannten Micro-Launcher, willkommen, weil auch die können ja Nutzlast ins All bringen. Und wenn wir über die Mengen reden, die einfach auch in Zukunft noch dazukommen sollen, es gibt ja ganz, ganz viele Projekte, dann ist halt jede Rakete willkommen.
Weil es ein Riesenmarkt ist, weil Satelliten super wichtig für uns sind.
Und das ist der Engpass. Also im Moment sind einfach die Raketenkapazitäten, Satelliten ins All zu bringen, der große Engpass. Darum sind jetzt bei diesem Liftoff heute auch schon Satelliten an Bord, trotz des Risikos. Und wenn man mal in die Auftragsbücher von ESA Aerospace guckt, dann sagen die zumindest nach eigenen Angaben, bis 2028 sind die schon knacke voll, obwohl die noch nicht eine Rakete im All hatten. Ne?
Das ist schon krass, auch weil Raumfahrt ja weiterhin unglaublich teuer ist. Ne? Ich meine, was kostet so eine Rakete? Wer sind denn die Auftraggeber, die so ein Risiko eingehen und da jetzt schon Satelliten mitschicken, obwohl es sein kann, dass das Ding wieder explodiert?
Also Risiko gehen die ein, die jetzt wirklich heute Satelliten an Bord haben, wobei man dazu sagen muss, die haben diese Transportkapazität im Rahmen eines Wettbewerbs des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums gewonnen. Also die künftigen Kunden, die gehen dann wahrscheinlich ja schon davon aus, dass es funktionierende, zuverlässige Raketen gibt und nicht jeder Start auch im Jahr 2028 ein Testballon ist.
Ach so, das sind also jetzt erstmal die weißen Kaninchen so ein bisschen, die erstmal ins All geschossen werden, um zu schauen, ob die Luft da oben rein ist.
Ja, toll, wenn es klappt. Genau.
Viel Erfolg.
Davon gehen die Gründer aber auch aus, dass es klappt. Sie hoffen auch schneller zu sein, also nicht 3 Fehlstarts zu brauchen, sondern vielleicht nur 2, bis was fliegt. Und die Anfragen, das ist ja der spannende Teil, die auch ein bisschen zeigen, wie hoch ist die Nachfrage, die sind bis vor gut einem Jahr, und da zeigt sich jetzt eben auch die Veränderung in unserer Gesellschaft und der Zeit, bis vor gut einem Jahr aus dem kommerziellen Bereich gewesen. Also kommerzielle Satelliten, Telekommunikation, Brandbeobachtung, gibt Anfragen auch hochzufliegen und Satellitenschrott wieder abzuholen von da oben, weil es langsam ganz schön voll wird. Aber inzwischen, sagt der Firmenchef, mehr als 60% der Anfragen sind militärischer Natur. Die NATO ist bei ESA Aerospace investiert. Auch die Bundeswehr, die plant ihr Engagement im Weltraum massiv auszuweiten. Die planen zum Beispiel ein eigenes Kommunikationsnetzwerk, so à la Starlink, heißt dann SATCOM BW4. Da reden wir über allein mindestens 100 Satelliten, die hochgebracht werden müssen.
Ja, muss man, glaube ich, nicht groß erklären, warum es dafür einen Markt gibt. Und klar, ne, die kommerziellen Anbieter auf der anderen Seite, ganz klar, heutzutage läuft ja nichts mehr ohne Satelliten, Banküberweisungen, Navigation, Kommunikation etc. Aber bei allem muss man ja immer dran erinnern, ESA Aerospace ist jetzt kein SpaceX, sondern ein verhältnismäßig kleines Start-up. Aus Bayern. Können die das denn überhaupt bewältigen, diese ganzen Aufträge?
Sie bereiten sich darauf vor, größer zu werden. Also nicht nur, dass sie sich vorstellen können, irgendwann auch größere Raketen zu starten mit höheren Nutzlasten. Nee, die machen etwas ganz anders. Die haben von vornherein nicht gesagt, wir bauen mal eine Rakete und wenn es geht, dann gucken wir, ob wir die nochmal genau nachgebaut kriegen, sondern die haben von vornherein seriell gedacht. Wir haben gesagt, wir entwickeln eine Rakete, die sich dann seriell in größeren Stückzahlen produzieren lässt. Und man arbeitet gerade schon an der Fabrik, in der dann 40 dieser Spektrumraketen pro Jahr gebaut werden sollen. Okay. Und ESA Aerospace ist auch nicht alleine da. Neben diesem Unternehmen wollen auch die Rocket Factory Augsburg oder High Impulse aus Neuenstadt in Baden-Württemberg noch in diesem Jahr Raketen ins All schicken. Und das ist wirtschaftlich ein echt spannendes Feld. Die Analysten gehen da von einem Billionenmarkt aus mit einem ganz großen Ausstrahleffekt, auch dann eben auf Zulieferbetriebe.
Oh.
Denn so eine Rakete, ich habe es vorhin gesagt, die hat extrem viele Teile. ESA Aerospace-Chef Metzler spricht von 100.000 Komponenten, die da dann zusammenspielen müssen. Und
da freuen sich die deutschen Tüftler.
Genau. In der Wirtschaftswoche hat neulich ein Artikel gestanden über dieses Thema Weltraumtechnologie. Und die zitieren da den Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Und demnach kommen allein bei einer Ariane 6 Rakete mehr als 600 deutsche Unternehmen direkt oder indirekt auch als Zulieferer zum Einsatz.
Also echt eine wichtige Branche für die Wirtschaft und auch eine faszinierende Branche. Ne? Da muss man ja nicht lange drum rumreden. Raumfahrt, Raketen, immer spannend. Und ein großer Hub, das war mir gar nicht klar, bis ich selbst mal da war, ist ja auch bei uns hier in Norddeutschland, und zwar Bremen. Das Unternehmen, was da sehr groß ist, heißt OHB, und die haben ja auch einiges auf Lager.
Definitiv. Also die Raumfahrttechnologie wird in Süddeutschland massiv gefördert. Da passiert auch wirklich eine ganze Menge. Aber OHB ist wirklich ein großer Player in der ganzen Luft- und Raumfahrtgeschichte. Die haben gerade ihr bestes Jahr der Firmengeschichte verkündet. Aufträge im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, also ein sattes Plus. Und das wird auch noch mehr. Also angeblich ist der Auftragsbestand jetzt wohl schon auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen. OHB verhandelt mit dem Rüstungskonzern, mit Rheinmetall, über den gemeinsamen Bau dieser vorhin angesprochenen Kommunikationssatelliten, Satcom BW4. Mhm. Und der Chef von OHB, Marco Fuchs, der sieht angesichts deutlich gestiegener Budgets auch noch ganz viel Wachstumspotenzial. Und er hat ja auch recht, allein die Europäische Weltraumagentur hat ein um mehr als 30% gestiegenes Budget im Moment. Also da ist echt viel Potenzial für Unternehmen, die sich mit Weltraumtechnik beschäftigen.
Sky's the limit. Danke dir, Markus, für die Infos.
Gerne.
Kurzum, Raumfahrt ist eine Zukunftsbranche mit riesigen Wachstumsraten und es kann auch immer mal was schiefgehen, zu viel Wind zum Beispiel oder ein klemmendes Ventil. Aber die deutsche Branche hat auch ein Problem, denn es gibt kein nationales Weltraumgesetz. Claudia Müller, weltraumpolitische Sprecherin der Grünen, findet das ziemlich schwach.
Wir haben dafür nichts geregelt. Damit sind wir übrigens ziemlich allein. Selbst Liechtenstein hat ein eigenes Raumfahrtgesetz. Wir sind also ganz schön hinten dran.
Und noch besser wäre ein europäisches Weltraumgesetz, wo dann auch klare Regeln für Raketenstarts, also Fragen wie, wer genehmigt Starts, wer haftet bei Schäden und welche Sicherheitszonen gelten, geregelt wären. Unter anderem deshalb ist auch ein großes Projekt von der Bremer Firma OHB erstmal gescheitert. Die wollten nämlich von einem Schiff in der Nordsee aus kleine Raketen in die Umlaufbahn schießen und damit einen neuen europäischen Weltraumbahnhof etablieren. Hat aber nicht geklappt, vor allem weil Genehmigungen fehlten, es Umweltbedenken gab und rechtlich vieles unklar ist. Die Idee lebt zwar weiter, aber man merkt mal wieder, Deutschland und Europa sind bei sowas einfach langsamer als etwa die USA, wo die mit Abstand meisten Raketenstarts stattfinden. Und 85% davon macht SpaceX. Laut einem Branchenmagazin hat Musk im vergangenen Jahr doppelt so viele Missionen gestartet wie ganz China. Gamechanger war ja die Falcon-Rakete, die als erste wiederverwendbar ist und die Startkosten dadurch enorm verringert hat. Ein faszinierender Bereich, aus dem man sonst nicht allzu viel hört, verwunderlich eigentlich, denn er ist ja super wichtig für die Wirtschaft und auch für unser Leben. Ich hoffe, dass euch diese 10 Minuten Weltraumwirtschaft gefallen haben. Bei weiterführendem Interesse packe ich noch ein paar Links in die Shownotes. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut, ihr Raketen!